D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Der Korrespondent, wenn auf einmal Terror vor der eigenen Haustür stattfindet.
Der Sportreporter, wenn man plötzlich Krisenreporter wird.
Der Nachrichtenagenturler, wie man mit den richtigen Worten Verantwortung beweist.
Der Social-Media-Journalist, wie man mit dem Drang nach Echtzeitberichterstattung umzugehen hat.
Das alles unter dem Eindruck der Anschläge von Paris, wenn Terror Schlagzeilen macht. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom WDR-Nachrichtenjournalisten Udo Stiel. Er findet die Erwartungshaltung, die sich unmittelbar nach den Anschlägen von Paris gegenüber den Medien aufgebaut hat, schockierend. In einem eigenen Blogbeitrag schreibt Udo Stiel, Zitat, wer verlässliche Berichterstattung wünscht, braucht vor allem eins, Geduld. Und wer die nicht aufbringen möchte, weil er glaubt, Journalisten könnten Hexen zaubern oder sonstige Wunder vollbringen, dem können wir ganz ehrlich nicht helfen. Nachrichten funktionieren nur mit Recherche und mit einer gewissen Zeit, die das in Anspruch nimmt. Anders geht es eben nicht.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Schockierend finde ich die Erwartungshaltung gegenüber den Medien nicht, sondern sogar im Grunde erwartbar. Denn eigentlich zeigt es doch vor allem, wie groß das Bedürfnis der Menschen nach Orientierung in der Schnelllebigkeit unserer Zeit und der Flut der Informationen ist. Und das gilt umso mehr in Extremsituationen. Dass die Medien diese Orientierung erst zeitversetzt schaffen können, das ist, glaube ich, ein Dilemma, das Medien und Menschen aushalten müssen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Medienmagazin bei D-Radio Wissen. Was für eine Woche. Morgen ist es genau 7 Tage her, dass die schlimmen Anschläge von Paris stattgefunden haben. Und noch immer hat sich der Nachrichtenstrom nicht wirklich beruhigt.
Die Eilmeldungen kommen quasi weiter im Stundentakt. Und wir klinken uns in dieser einen Stunde deswegen aus dem aktuellen Nachrichtenstrom mal aus und machen uns Gedanken über das, was da eigentlich passiert, wenn Terror Schlagzeilen macht.
Tja, plötzlich wurden Sportreporter zu Krisenreporter. In den sozialen Netzwerken ist das Thema omnipräsent. Und einige schrieben so in meinen Timelines, meine Güte, wie emotional war bitte das Wochenende. Ich habe keine Lust mehr, bei Facebook oder Twitter reinzuschauen.
In dieser einen Stunde haben wir mal 4 unterschiedliche Blickwinkel, die wir einnehmen und die wir auf diese Ausnahmesituation richten. Von Kollegen, die nicht nur was mit Medien machen, sondern die auch mittendrin waren.
Und jetzt gleich zu Beginn schalten wir deswegen auch live nach Paris. Dort ist Johannes Kulms. Erst seit Samstag für die Radio Wissen in Paris als Reporter war unser junger Kollege viel auf den Straßen der französischen Hauptstadt unterwegs. Und dies war auch eine der ersten größeren Nachrichtenlagen für ihn. Und wie er das persönlich erlebt hat, welche Eindrücke er gesammelt hat, davon berichtet er uns jetzt. Guten Abend, Johannes.
Hallo.
Du wolltest ja eigentlich, wenn ich das richtig weiß, am vergangenen Wochenende nach Lille zu einem deutsch-französischen Journalistenseminar fahren, bist dann aber doch nach Paris gefahren, um von dort zu berichten. Wie kam das?
Ja, das kam eigentlich so zustande, dass ich am Freitagabend, so wie vielleicht auch einige in Deutschland, irgendwie vor dem Fernseher saß mit meiner Freundin, das Fußballspiel geguckt hat, Deutschland-Frankreich, was ja ungewöhnlich ist, weil wir es eigentlich nie zusammen tun, weil sie aber Halbfranzösin ist, habe ich dann irgendwie einen Pseudobezug hergestellt und gesagt, wir gucken uns das Spiel an. Und dann wurde das ja irgendwann durchgegeben, dass da was passiert ist. Und dann erhielt ich um 23:45 einen Anruf von den Kollegen von Deutschland Radio mit der Frage, du fährst doch eigentlich am Sonntag nach Lille zu deinem Seminar, was am Montag losgeht. Kannst du nicht vielleicht erstmal nach Paris fahren, also für das Wochenende, um sozusagen einfach, um da zu sein, um irgendwie vielleicht zu schauen, ob du die Korrespondentin vor Ort unterstützen kannst vom Deutschlandradio. Und ich bin dann also ins Bett gegangen, hatte gesagt, ich kann mir das vorstellen, klar, aber ja, bin dann irgendwie eingeschlafen und bin dann um 5 Uhr morgens wach geworden, weil ich nicht mehr schlafen konnte, hab dann auf mein Handy geguckt und hab gesehen, da war eine SMS von meinem Chef um 2:15, wo sinngemäß drin stand, kauf dir ein Flugticket und mach dich auf den Weg. Und ich habe dann nochmal auf die Tagesschau-Seite irgendwie geschaut oder Spiegel Online oder so und habe nur gesehen, mittlerweile über 100 Tote und habe dann echt irgendwie eigentlich gar keine Lust gehabt, mich aufzumachen, also sowieso erstmal aufzustehen und so. Und dann ging das aber eigentlich alles ganz schnell. Also ich hatte mir schon eine Bahnverbindung am Abend davor ausgesucht und bin dann irgendwie um 8.30 Uhr in den Zug gestiegen. In den Zug nämlich deswegen, weil ich irgendwie so ein bisschen erkältet war und keine Lust hatte zu fliegen. Und war dann um 4:45 in Paris, also keine 24 Stunden wirklich nach diesen Anschlägen. Bin dann mit der Metro direkt hier ins Studio gefahren zu unserer Korrespondentin vom Deutschlandradio, zu Ursula Welter. Burkhard Birke, der frühere Korrespondent, war auch hier. Das heißt, wir waren dann ab dem Zeitpunkt zu dritt. Und dann war eigentlich kurze Lage Besprechung, aber blieb auch nicht wirklich Zeit für, weil die beiden natürlich auch die ganze Zeit on air waren. Und dann war eigentlich nur die Ansage, geh doch mal raus und guck, was draußen auf den Straßen passiert. Und dann habe ich mich eigentlich gleich wieder in die Metro gesetzt und bin dann eben zur Place de la République gefahren. Und damit war ich dann eigentlich mittendrin im Geschehen.
Wie hast du denn dann tatsächlich die Tage auf den Straßen von Paris erlebt? Wie war das für dich als Journalist?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so ein Unterschied ist, ob man da Journalist ist oder nicht. Also erstmal ist es, glaube ich, so, wenn man in diesen Tagen hier unterwegs ist, ist es halt schon sehr speziell. Also erstmal die ersten Tage teilweise, man denkt dann natürlich immer, das ist jetzt alles ganz krass und alle Leute sind in Panik und Angst. So ist es nicht. Das ist ja eher was sehr Abstraktes, was auch ganz oft irgendwie nicht so richtig greifbar wird. Es ist dann aber natürlich auch so, dass man sich als Journalist schon auch so ein bisschen dann immer mehr, glaube ich, davon auch erfassen lässt, was gar nicht zu verhindern ist. Also einmal, weil man natürlich die ganze Zeit nur über dieses Thema berichtet und sich damit beschäftigt. Aber andererseits, wenn man natürlich viel draußen ist, ich war einfach jeden Tag, einen halben Tag oder manchmal auch den ganzen Tag einfach viel vor allem im 11. Arrondissement um die Place de la République beim Bataclan unterwegs, wo es eben diese Terrorakte gab. Und da habe ich schon bei mir selber gemerkt, dass ich selber halt auch so eine Haltung irgendwie einnehme, dass ich irgendwie vielleicht vorsichtiger bin, wenn ich zum Beispiel ins Café gehe oder ins Restaurant, also unbewusst, dass man vielleicht sich umguckt. Das andere ist natürlich, dass man als Journalist dann auch irgendwie sehr schnell merkt, dass man irgendwie halt eine sehr schwierige Rolle hat, weil vor dem Bataclan war es schon am Samstagabend so, also vor diesem Konzerthaus, wo ja 89 Menschen ums Leben gekommen sind, dass da alles voller Kamerateams waren, also bestimmt, ich weiß nicht, locker 40, 50 verschiedene Sender und Print und Radio, es war alles voll. Und irgendwie denkt man halt nur so, oh Gott, und ist natürlich letztendlich auch ein Teil davon und muss aber dann natürlich irgendwie als Journalist, ist, finde ich, so irgendwie versuchen rüberzubringen, was passiert hier gerade, was beobachte ich, was höre ich, was sehe ich. Und gleichzeitig aber auch, man will ja auch keinen voyeuristischen Journalismus machen, zumindest ich nicht oder wir nicht beim Deutschlandradio. Und das ist dann irgendwie, also ich hatte kaum Momente, wo ich dachte, jetzt werde ich voyeuristisch, aber immer wieder, wo ich dachte, wie stelle ich jetzt eigentlich Leuten eine Frage, ohne dass es so rüberkommt.
Wie haben denn die Franzosen reagiert? Also haben sie so, gab es irgendwo so einen Punkt, wo sie eher so gesagt haben, ach nee, jetzt lasst uns mal in Ruhe, oder waren sie sogar sehr offen, weil das auch die Kommunikation zur Trauerbewältigung gehörte?
Also ich würde sagen beides. Also viele sind sehr offen. Ich habe hier ein Jahr in Frankreich gelebt nach dem Abi, das heißt, also in Paris auch, das heißt, ich kenne ein bisschen, also das war auch in dem Viertel, wo das passiert ist, wo ich gelebt habe. Das heißt, ich kenne so ein bisschen, die Leute haben einen Eindruck, wie die sind, und ich habe das Gefühl, die sind schon offener als jetzt, die sind auch gesprächsbereiter, vielleicht auch, weil sie ein Gesprächsbedürfnis haben. Aber gerade im unmittelbaren Umfeld, zum Beispiel von dem Bataclan, von diesem Konzerthaus, da sind mir mehrfach Leute begegnet, wirklich so die Einheimischen, die nur ein paar hundert Meter entfernt wohnen, die dann da irgendwie morgens ihren Kaffee trinken, wo in dem Café, wo sonst irgendwie die ganze Zeit nur Journalisten rumhängen und ihre Interviews führen. Und die haben dann auch gesagt, als ich sie zum Beispiel gefragt habe, ob ich ihnen ein paar Fragen stellen könnte, wie sie es gerade empfinden, nee, wollen wir nicht, aber du kannst gerne einen Kaffee mit uns trinken. Und dann haben sie halt mal so ein bisschen sozusagen off the record geredet, weil sie auch einfach gesagt haben, wir haben keine Lust mehr, ist alles voller Presse und Medien, wir wollen mal irgendwie ein bisschen versuchen, zur Normalität zurückzukehren. Es gab einen Moment, wo ich selber auch gemerkt habe, dass ich unmittelbar praktisch reingekommen bin in das Ganze, wo es auch egal war, ob ich Journalist war oder nicht, das war am Sonntagabend um ziemlich genau 18.40 Uhr, das weiß ich deswegen, weil es war wenige Sekunden, bevor ich eine Live-Schalte machen sollte mit dem Deutschlandfunk in einer Sondersendung, einen kurzen Einblick, wie ist sozusagen gerade die Stimmung auf der Straße, und ich stand im 10. Arrondissement eben an einer Straßenkreuzung, die voller Menschen war, also bestimmt locker 200 Leute, an einem Restaurant Le Petit Cambodge gegenüber die Bar Le Carillon, also wo es auch viele Tote gegeben hat. Und ich wollte eben, ich stand da mit meinem Handy und dem Mikrofon, wollte gerade live auf Sendung, und plötzlich hörte ich einfach mega laute Schreie. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die Frauen haben alle geschrien, non, also wirklich, das darf nicht sein, nach dem Motto. Und guckte nach links und sah einfach nur, wie diese ganze Gruppe von Menschen, also diese 100, 200 Leute, alle auf mich zustürmten. Also es war vielleicht, die standen 20 Meter neben mir. Und ich habe natürlich, ich konnte gar nicht nachdenken, es ging so schnell, dass ich selber auch nur angefangen habe zu rennen. Und wir sind dann auf die größere Straßenkreuzung zu nebenan, wo Polizisten den ganzen Tag schon standen. Die haben natürlich dann auch ihre Maschinengewehre gezückt, weil sie auch nicht wussten, was los war. Wir sind dann weitergelaufen, ich bin dann in eine Nebenstraße gelaufen, habe gesehen, dass da einer ist, der eine Haustür auffällt, da bin ich rein, da sind dann noch andere junge Leute rein, haben wir erstmal die Tür zugemacht, waren im ersten Stock. Und es war eine ganz eigenartige Situation, weil wir halt überhaupt nicht wussten, was passiert ist. Wir haben uns natürlich alle gedacht, okay, vielleicht irgendwelche neuen Attentäter oder so. Und dann hat sich nach ein paar Minuten zum Glück rausgestellt, es war nur ein Fehlalarm. Aber es war natürlich so eine Situation, wo man gemerkt hat, wie die Stadt gerade tickt, wie viel Angst Leute haben, aber auch, wie schnell man selber natürlich in so eine Situation reinkommt.
Was würdest du denn sagen, nimmst du für dich so als das größte Learning für deine Arbeit als Journalist jetzt mit?
Ja, ich glaube so zweierlei. Also einmal nochmal so ganz, es klingt ganz simpel und banal, aber es ist halt tatsächlich in so einer Situation sehr schwer, dieses einfach versuchen als Journalist zu überlegen, was ist meine Kernaufgabe? Und meine Kernaufgabe, vor allem natürlich, wenn ich draußen bin, jetzt zum Beispiel anders als gerade die Arbeit hier von Ursula Welter und Burkhard Birke, die viel einfach hier aus dem Studio sozusagen den neuesten Nachrichtenstand zusammenfassen. Ich bin halt eher draußen unterwegs. Das heißt, ich bin, wie ihr selber auch gerade gesagt habt, vielleicht nicht immer 1:1 drin im Nachrichtengeschehen, aber ich schaue, wie ist es draußen? Und ich versuche halt einfach zu überlegen, was sehe ich da? Was kann ich beobachten. Und natürlich stellt man auch Fragen, aber das wiederzugeben, aufzufangen und das andere halt aber auch zu merken, dass man selber natürlich auch ein Mensch ist. Und ich hatte jetzt schon 10-mal bestimmt den Moment, wo ich eigentlich einfach nur losheulen wollte. Das ist dann nicht passiert, aber es ist natürlich auch, ja, es lässt einen selber natürlich auch nicht los.
Sagt Johannes Kulms. Er ist seit Samstag für die Radio Wissen in Paris und hat uns von seiner Arbeit vor Ort berichtet. Johannes, vielen Dank. Was mit Medien? Das Medienmagazin. Wenn Terror Schlagzeilen macht, das ist unser Thema heute Abend.
Persönliche Eindrücke von unserem D-Radio-Wissen-Reporter aus Paris haben wir ja gerade schon gehört. Sowohl am Freitag in Paris als auch aber am Dienstag in Hannover. Bei der Absage ging es um Fußballspiele der Fußballnationalmannschaft. Und einer, der diese Spiele immer eigentlich begleitet, ist Gianni Costa. Er ist Redakteur der Rheinischen Post und wurde ja gleich zweimal in dieser Woche vom Sportreporter zum Krisenreporter. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen.
Namt, hallo.
Wenn du die Woche jetzt Revue passieren lässt, was überwiegt da? Was eine gewisse Anspannung oder einfach komplette Überwältigung? Kann man sagen, es war die spannendste Arbeitswoche, die du erlebt hast bisher?
Wenn man das so unter professionellen Gesichtspunkten versucht einzuordnen, dann wahrscheinlich ja. Weil all das, was man sonst so über seinen Beruf in der Theorie vermittelt bekommt, hat nicht viel mit der Realität dann in der Praxis zu tun, vieles davon zumindest nicht, weil man sich ganz neu sortieren muss, weil man viele Fragen vor Ort neu für sich entscheiden muss und auch vor allen Dingen alleine entscheiden muss. Man muss Entscheidungen treffen, die möglicherweise ja dann einem persönlich Nachteile auch bescheren können.
Wenn wir jetzt nochmal chronologisch zurückgehen auf quasi eine Woche, ist es fast schon her, den vergangenen Freitag, du warst im Stadion in Paris. Wie war der Moment quasi, als du gemerkt hast, jetzt muss ich eigentlich den Hebel umschalten vom Sport zum Krisenreporter?
Ja, hinterher kann man immer viel dann dazu sagen, wie man Situationen eingeschätzt hat. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann zu einem Kollegen neben mir gesagt habe, ich glaube, heute wird das Spiel nicht im Mittelpunkt unserer Berichterstattung stehen. Und man muss sich vorstellen, wir im Stadion, wir haben ja nur kleckerweise Informationen auch bekommen. Wir haben uns natürlich auch der sozialen Medien bedient, haben zum Teil SMS-Anrufe von zu Hause bekommen, weil sich das ganze Jahr aufgebaut hat. Man hat diese beiden Detonationen gehört, die haben viele schon als Bombenexplosion wahrgenommen, wir im Stadion definitiv nicht, viele von uns zumindest definitiv nicht. Bei der dritten Explosion, wo sich dann so langsam aber sicher auch ein paar Informationen zu uns durchgesickert haben, da haben wir schon gedacht, ups, das könnte eventuell in die falsche Richtung jetzt hier gerade gehen, aber das war, würde ich sagen, wenn man es jetzt in Minuten sagen will, Richtung Ende des Spiels, da war uns dann wirklich allen im Stadion klar, dass das hier wirklich eine Ausnahmesituation werden wird.
Und wie hast du dann, denkst du ja natürlich erstmal darum, okay, selbst einen Überblick zu bekommen, was passiert hier eigentlich, dann aus dem Weg aus dem Stadion raus, was ist dann passiert? Seid ihr erstmal noch geblieben, möglichst lange? Hast du erstmal geguckt, was passiert jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft? Oder ging es da eigentlich nur, wir müssen hier irgendwie alle weg?
Also an die deutsche Nationalmannschaft, sie mag es mir verzeihen, habe ich am allerletzten gedacht. Das spielte alles gar keine Rolle mehr. Wir waren in einem völligen Informationschaos dem ausgesetzt und alle waren ein Stück weit auf sich alleine gestellt. Wir haben uns in verschiedenen Gruppen sozusagen zusammengetan mit vielen Journalisten, die vor Ort waren, die man auch schon ein bisschen länger kennt. Wir haben uns auch abgesprochen, wer sozusagen welchen Bereich übernimmt jetzt an der Stelle. Aber wir waren mit der Situation erstmal komplett überfordert, das muss man so sagen, weil wir ja nicht wussten, was auf uns zukam. Die Polizei hat uns nach einer Weile gesagt, es gäbe angeblich einen gewissen Korridor um das Stadion herum, in dem man sich aufhalten kann, in dem man das Stadion verlassen kann. Aber was rechts und links gewesen wäre oder passiert ist, das konnten wir ja überhaupt nicht einschätzen. Es war dunkel, es war spät. Wir haben, wie gesagt, nur vereinzelte Informationen bekommen und immer wieder war natürlich da auch eine gewisse Angst da, dass sich möglicherweise eine zweite, dritte, vierte Welle auch auf das Stadion konzentrieren wird.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch, sag mal, so sortiert hattet, dass ihr dann auch tatsächlich wieder euch mit Arbeit tatsächlich auseinandersetzen konntet?
Ich kann es sehr, sehr schwer in Zeit ausmachen, weil das Zeitgefühl irgendwann auch weg gewesen ist einfach. Es war ein gewisser Überlebensmodus, in den wir da geschaltet haben. Einige sind im Stadion geblieben, sehr lange im Stadion geblieben. Ich weiß von einigen Kollegen, die, glaube ich, auch die ganze Nacht dann im Stadion verbracht haben, parallel zur deutschen Nationalmannschaft. Es gab viele Gerüchte. Es gab auch die Gerüchte, ja, dass im Umfeld des Stadions möglicherweise noch weitere Bomben versteckt sind. All das konnte man zu dem Zeitpunkt ja gar nicht verifizieren. Und das wäre dann auch natürlich zu einer Panik in einem selber gekommen.
Du bist nicht direkt abgereist, sondern du bist in Paris geblieben, um auch vor Ort noch weiter die Lage zu beobachten, um auch zu berichten. Wie war dann das folgende Wochenende für dich?
Ja, mega intensiv, wie der Kollege im Vorfeld schon beschrieben hat, auch sehr emotional. Bei mir hat sich es dann auch teilweise entladen, muss ich ehrlich zugeben, dass Tränen wirklich geflossen sind, auch nach Interviews mit Menschen plötzlich die Tränen gekommen sind, weil ich bin 0,0 darauf natürlich vorbereitet gewesen, wie wahrscheinlich aber kein Journalist auf so eine Extremsituation sich ja tatsächlich vorbereiten kann, gerade wenn es dann das erste Mal ist und wenn du bewegende Geschichten hörst, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die gerade Schlimmes erlebt haben oder du selber auch in Situationen geraten bist, gerade auch kurz nach der Anschlagserie sind viele Tatorte nicht wirklich abgesperrt gewesen. Man konnte zum Teil auch noch in einer sehr unübersichtlichen Szenerie sehr nah daran, dass viele Journalisten ja auch, wie ich im Fernsehen dann nachher gesehen habe, in wahnsinniger Art und Weise da ja an Tatorte herangetreten sind, wo man sagt, also da sollte man vielleicht noch einen gewissen größeren Sicherheitsabstand einhalten, weil die Situation, die Lage war ja nicht kalkulierbar, sodass ich sage, es war sehr emotional und ja, viele Gespräche, viele Eindrücke mitgenommen und
gab es denn auch tatsächlich auch Situationen, die nicht nur emotional waren, sondern wo du wirklich auch sagst, jetzt habe ich tatsächlich doch auch nochmal ganz konkret Angst? Wir haben das vorhin von unserem Kollegen Johannes Kulms gehört, der auch sagte, auch mal war er mitten in einer Paniksituation, die sich zwar Gott sei Dank schnell wieder aufgelöst hat. Hast du sowas auch erlebt?
Ja, diese Paniksituation, von dem der Kollege gesprochen hat, die habe ich sozusagen am anderen Ende erlebt, auf dem Platz der Republik nämlich. Das sollte mein letzter Einsatz werden in Paris. Ich hatte vorher, ein paar Stunden vorher oder ein paar Minuten vorher im Fernsehen die wunderbaren Bilder vom Platz der Republik gesehen, wie Menschen sich in den Armen lagen, wie sie die Marseillaise voller Stolz gesungen haben, wie sie fast trotzig Au Champs-Élysées angestimmt haben. Und ich habe mich irgendwie ein bisschen mitreißen lassen von dieser wunderbaren Atmosphäre, die so eine Art Demonstration gegen den Terrorismus bedeutet hat. Bin da hingefahren und ja, binnen kürzester Zeit ist das Ganze natürlich komplett umgeschlagen. Das war schon so ein Moment, wo man gedacht hat, jetzt könnte es knapp werden.
Was mit Medien, das Medienmagazin. Ja, wenn Terror Schlagzeilen macht, darüber reden wir in dieser einen Stunde. Und darüber, was passiert, wenn Terror aus einem Sportjournalisten einen Krisenjournalisten macht, haben wir gerade schon mit Gianni Costa gesprochen. Er ist Redakteur bei der Rheinischen Post und war in Paris vor Ort beim Fußballspiel in Paris und hat dann quasi live miterlebt und auch quasi noch das ganze Wochenende dort als Krisenreporter gearbeitet. Und dann ist er zurück nach Deutschland gekehrt, Gianni, und du bist nach Hannover gereist, um vom Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande zu berichten. Daraus wurde dann ja aber nichts. Von dieser zweiten Krise in einer Woche sozusagen, darüber möchten wir noch ein bisschen weiter mit dir sprechen.
Wie war das? Also man geht ja schon mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hin. Hattest du auch erwartet, dass das Spiel wahrscheinlich nicht so stattfinden wird wie normalerweise, oder kam diese Evakuierung dann doch überraschend?
Dass das Spiel jetzt kein normales Fußballspiel werden würde, das war auf jeden Fall jedem klar im Vorfeld. Und war klar, es ist auch überladen gewesen mit aller möglichen Symbolik. Anteilnahme für die Opfer in Paris, das war okay und das haben wir auch so erwartet. Das halbe Kabinett sollte ja auch auf der Tribüne da sitzen in Hannover. Wir sind aber davon ausgegangen, dass Hannover wahrscheinlich der sicherste Ort auf der ganzen Welt sein wird, weil so viel Polizei, wie wir da auch den ganzen Tag über erlebt haben, mit Maschinenpistolen, mit Spürhunden, mit Sondereinsatzkommandos, die den ganzen Tag über im Einsatz waren, sind wir davon ausgegangen, es wird ein Spiel unter enormer Anspannung, unter enormer Sicherheitsvorkehrungen sein, aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Welchen sportlichen Wert auch immer es dann hat, nämlich keinen.
Gerade jetzt auch mit deinen Erlebnissen direkt aus Paris kommend, was war denn dann dein Eindruck? Also war das dann einfach, nimmt man das dann einfach so hin und schaltet dann irgendwie um? Oder gerade quasi auch aus dieser emotionalen Prägung heraus, sagt man dann, oh Gott, und macht sich richtig Sorgen. Weil wenn schon in dieser sicheren Stadt dann das doch abgesagt wird, muss ja vielleicht auch was dran sein.
Du bist auf jeden Fall sensibilisiert. Du guckst dir alles viel genauer an. Wenn ich jetzt durch die Straßen gehe in diesen Tagen jetzt gerade, reicht nur ein kleiner Knall und man zuckt zusammen. Und man denkt sich jedes Mal, das muss jetzt aber besser werden, weil du kannst ja nicht durch dein ganzes Leben durchmarschieren und dich von jedem Luftballon, der zerplatzt, dann irgendwie aus der Bahn werfen lassen. Aber natürlich war es in Hannover so, als wir als eine der ersten Journalisten, ich war mit einem Kollegen von Spiegel Online unterwegs und wir haben einen Motorradpolizisten erlebt, der wirklich panisch auf uns zugefahren kam und sehr unprofessionell eigentlich, und das meine ich überhaupt nicht mit Kritik bezogen, sondern einfach sehr menschlich, hat er in der Situation versucht, die Autos aus einem gewissen Bereich, der geräumt werden sollte, hinauszuleiten, ist da sehr harsch rangegangen, weil er einfach, glaube ich, für sich auch kein richtiges Vehikel gefunden hat, wie er jetzt sagen soll, es ist hier wirklich Gefahr in Vollzug. Und natürlich haben wir dann sensibilisiert von Paris darauf sehr ernst reagiert, haben das sehr ernst wahrgenommen, aber konnten natürlich ja überhaupt nicht einschätzen, was dann passiert im Nachhinein.
Wenn du jetzt die ganze Woche so zurückschaust, du hast ja nicht nur für die Zeitung geschrieben, du hast auch für online berichtet, du warst sehr aktiv auf Twitter und auf Facebook, hast also ganz unterschiedliche Kanäle bedient und auch direkt Feedback bekommen. Wie waren so die Reaktionen auf deine Arbeit? Gab es konkret Nachfragen? Haben sich die Leute für bestimmte Sachen interessiert? Wie hast du diese Kommunikation empfunden?
Es ist super hilfreich, weil du einfach eine direkte Rückkopplung bekommen hast. Du hast Eindrücke auch zurückgespielt bekommen, weil sehr oft hast du ja nur den Blick, konkreten Blick von A nach B und kannst nicht das Große und Ganze sehen. Du brauchst auch teilweise die Hilfe, dass du Einschätzungen bekommst, um dir einen Gesamtüberblick zu machen. Ich habe das als wirklich sehr, sehr intensiv empfunden, habe da tolle Informationen noch bekommen über diese Kanäle und habe das Gefühl gehabt, dass ich da auch einiges zurückgeben konnte.
Aber ist es nicht selbst für einen Journalisten wie dich trotzdem total schwierig, da auch den Überblick zu behalten und, ich sag mal, die richtigen und wichtigen Informationen von den eher nicht so richtigen auseinanderzuhalten?
Absolut, absolut. Ich habe da auch für mich nicht den Anspruch erhoben, in irgendeiner Weise als Besserwisser durch die Straßen zu ziehen und alles und jedes erklären zu können. Wir haben ja auch gerade rund um Hannover erlebt, wie viele Exklusivmeldungen dort rausgehauen wurden von anderen Medien. Und das meine ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist ein bisschen auch natürlich dem geschuldet, dass man, wenn man etwas hört, teilweise erstes raushaut, bevor man noch eine Verifizierung reinholt. So ist es dann entstanden, dass ja seriöse Medien und nicht welche, die im Verdacht stehen, besonders reißerisch zu sein, Bomben schon im Stadion gefunden hatten, bevor überhaupt die Polizei da was zu sagen konnte.
Das war ja auch ganz interessant. Konkret ging es ja auch darum, dass ein bestimmter Typ von Wagen vermutet wurde, dass dort Explosives dann transportiert wurde. Im Netz ging das munter rum. Allerdings hatte dann zum Beispiel Klaus Kleber in den in dem Heute-Journal genau auch das so formuliert und hat gesagt halt, dass dieses Gerücht um sich geht. Das Internet darf das auch, aber die haben sich da bewusst zurückgehalten. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Die Information war eigentlich für alle verfügbar, aber sie haben die trotzdem verschwiegen, was wahrscheinlich in so einer Situation noch richtig ist, ne?
Ja, wir haben uns ja an irgendeinem Punkt entschieden, dass wir über Periscope einsteigen und das Ganze live streamen. Ich war in einer Sicherheitsabsperrung und habe von da berichtet und da kam dann immer wieder von Usern solche Informationen rein und auch als direkte Frage an mich, siehst du Bomben? Siehst du gefährliche Menschen um dich herum? Und wir haben uns versucht, so sachlich und zurücknehmend wie möglich darauf zu besinnen, was man tatsächlich sehen kann. Und das ist nicht die Bombe gewesen. Das war niemand, der mit Maske da rumlief und in irgendeiner Weise Angst und Schrecken verbreitet hat.
Gianni Costa, danke, dass du heute bei uns bist. Du begleitest uns auch noch hier weiter durch diese eine Stunde Was mit Medien. Wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen der Terroranschläge von Paris auf den Journalismus.
Was mit Medien, das hintergründige Medienmagazin. Die Terroranschläge von Paris, die sind das Thema in dieser einen Stunde Was mit Medien. Wir sprechen darüber, was eigentlich eine solche Extremsituation mit den Medien, mit uns Medienschaffenden, aber auch mit der ganzen Informations- und Nachrichtenlage macht. Und da haben wir gerade schon vom Redakteur der Rheinischen Post, von Gianni Costa, gehört, der bei beiden Fußballspielen, sowohl in Paris als auch in Hannover vor Ort war, wie wichtig für seine Arbeit als Journalist auch die sozialen Netzwerke waren. Und gleichzeitig aber auch gehört, dass es doch schwierig ist, auch in dieser Fülle an Informationen den Überblick zu behalten.
Und einige haben auch so in Richtung Sonntag gesagt, oh, an diesem Wochenende war Facebook oder Twitter gar nicht zu gebrauchen, denn das war alles sehr extrem, sehr emotional, im Positiven wie im Negativen. Aber was können wir aus dem Verhalten des sozialen Netzes lernen? Das klären wir jetzt mit Simon Hurz. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung über digitale Themen und ist auch beim Social Media Watchblog sehr engagiert und jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Simon.
Hallo, guten Abend, grüß euch.
Ja, lass uns erstmal darüber sprechen, was dir rund um die sozialen Netzwerke, rund um Paris Attacks, wie ja so einer der wichtigsten Hashtags bei diesem Thema aufgefallen ist, so im Positiven wie im Negativen.
Puh, also mein persönlicher Eindruck, ich habe das am Freitagabend relativ live mitverfolgt, weil ich irgendwie auf Twitter zufällig von irgendeinem Korrespondenten oder irgendeinem Reporter, der dort war, einen Tweet mitbekommen habe, noch bevor die ganzen Eilmeldungen losgingen und dann schon gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht und dann so richtig gemerkt habe, wie die Nachrichtenlage jetzt langsam in Schwung kommt. Mein Eindruck ist, also es war tatsächlich überwältigend, weil natürlich am Freitagabend dann quasi auf Twitter und Facebook irgendwie oder auch in der Nacht alles kulminiert ist und unglaublich viele Leute, unglaublich viele Dinge loswerden wollten und natürlich waren sehr, sehr viele Menschen verstört und ängstlich und haben sich Sorgen gemacht und haben das dann auch total ungefiltert, eben in sozialen Medien, wie man das so macht, sich dann irgendwie ihren Gefühlen Luft verschafft und das sorgt dann auch bei mir dafür, dass klar, dass insbesondere Twitter natürlich, ich will nicht sagen, kaum noch zu gebrauchen war, wie du es gerade formuliert hast, aber da war einfach unglaublich viel los. Man musste sehr genau schauen, wie man filtert, weil irgendwie so jede Emotion einfach eins zu eins in die Tastatur getippt wurde und erstmal losgelassen wurde.
Interessant fand ich ja, was mir aufgefallen ist, so in dem Zuge die Erwartungshaltung an den Journalismus, so nach dem Motto, wo bleibt denn die Sondersendung und so weiter und so fort. Kann das sein, dass wie Udo Stiel, der Nachrichtenredakteur, hat ja geschrieben, dass die Erwartungshaltung an den Journalismus überzogen war. Hast du das auch so beobachtet?
Ja, also ich habe diesen Blog-Eintrag von Udo auch gelesen und kann das so komplett unterschreiben. Sehe ich genauso. Ich habe auch was Ähnliches noch kurz, also mein sehr spontaner Eindruck noch an dem Abend selber getwittert. Also irgendwie so, man soll doch bitte mal nachdenken, ob das jetzt denn der geeignete Zeitpunkt für Medienkritik sei. Und dass man sich wirklich irgendwie eine halbe Stunde, nachdem die Großlage losgeht und eigentlich die ganze ARD auf Sportbericht, der schon gepolt ist, dass man derzeit noch keinen irgendwie Brennpunkt auf die Füße gestellt hat, wo dann ja irgendwie und die gesamte Redaktion alarmiert ist, das finde ich total nachvollziehbar. Klar, das ist dann auch so ein bisschen die Journalistensicht auf das Thema, wie das dann irgendwie Zuschauer empfinden, ist sicher nochmal was anderes. Ich weiß auch nicht, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt nicht die Journalistenbrille und so ein bisschen diese interne Brille auf hätte. Aber ich finde, es muss nicht unbedingt der Anspruch sein, also gerade die Öffentlich-Rechtlichen, die ja besonders kritisiert wurden, dass die nicht innerhalb von kürzester Zeit, zumal die auch überhaupt nicht auf Live-Berichte schon gepolt sind in dem Moment, die nicht innerhalb von kürzester Zeit in ihr gesamtes Programm umschmeißen können, fand ich erstmal nachvollziehbar und ich fand auch diese Kritik an den Sportmoderatoren, die an dem Abend beteiligt waren, war für mein Empfinden überzogen. Ich finde, natürlich waren die mit der Situation überfordert, aber ich glaube, das ist menschlich, das ist jeder und ich fand, die haben das dann gut gemacht. So.
Kann man aber nicht trotzdem sagen, dass gerade in dieser jetzt, ich sag mal, Medienkritik auch irgendwie mitschwingt, dass viele Menschen doch so das Bedürfnis nach Orientierung hatten, was sie dann eben in der Flut, sag ich mal, dessen, was sie in den verschiedenen sozialen Netzwerken so angetroffen haben, eben nicht gefunden haben?
Genau das ist es. Also ja, klar, weil sich eben, wie ich das eingangs gesagt hatte, irgendwie in Social Media so alles Bahn bricht und überhaupt kein Filter eingebaut ist, ja zumindest Journalisten, also dafür ist es ja eigentlich ihr Job, zu entscheiden, was gibt es an Nachrichten, was gibt die Nachrichtenlage her und was davon geben unsere Leser jetzt weiter. im Idealfall dazwischen noch irgendwie eine Art von Fact-Checking geschaltet, wo man einmal überlegt, wie glaubwürdig ist das, dass genau sowas in solchen Situationen dann aussetzt, beziehungsweise dass dann Journalisten nicht mehr damit hinterherkommen, die Breaking News und die Nachrichtenlage einzuordnen, zu überprüfen und abzubilden. Das löst natürlich bei ganz vielen Leuten zusätzlich Verunsicherung aus, klar.
Dann auf einmal gab es natürlich auch eine große Welle der Solidarität. Viele Stunden später kamen dann auf einmal die ersten Profilbilder, die auch schon in der französischen Flagge, in der Tricolore, dann umgebaut wurden. Sehr viele haben ihr Profilbild verändert, aber einige nicht. Und einige, die das nicht gemacht haben, haben sich sogar sehr geärgert. Sie haben einen gewissen Gruppenzwang verspürt oder haben sogar Vorwürfe gemacht denjenigen gegenüber, die ihr Profilbild verändert haben. Das war eine sehr interessante Debatte, die wir dort beobachten konnten. Was müssen wir davon halten?
Ich bin hin und her gerissen. Ich will niemanden in so einer Ausnahmesituation, die das, glaube ich, für die allermeisten darstellt, vorschreiben, wie er mit seiner Trauer und seinen anderen Gefühlen umgehen soll. Also ich persönlich habe mein Profilbild nicht geändert. Ich kann die Argumente teilweise nachvollziehen. Es gab irgendwie einige Leute, die gesagt haben, nein, sie wollen jetzt nicht das irgendwie in Nationalfarben ausdrücken, Solidarität mit Frankreich. Das sei irgendwie der falsche Weg, das zu zeigen. Ich dafür in gewisser Weise Verständnis. Und mir war das irgendwie zu simpel, mit so einem Knopfdruck, bei Facebook war es ja extrem leicht, das Profilbild zu ändern, dann zu sagen, ich zeige hiermit Solidarität oder Anteilnahme. Aber Leute, die das gemacht haben, dann dafür zu kritisieren, dass sie es machen, finde ich auch totalen Quatsch. Also jeder geht damit, glaube ich, sehr individuell um. Und wenn Leute sagen, es ist für sie, also sie können so ein Zeichen setzen, dann sollte es denen noch völlig unbenommen sein. Ich finde also, wenn man irgendjemand dafür kritisieren möchte, dann womöglich Facebook, aber selbst das weiß ich nicht genau, ob man es tun sollte, weil sie ja quasi durch diese einfache Art, Profilbilder zu verändern, eine wahnsinnige Deutungshoheit darüber gewinnen, wie Memes im Netz entstehen. Also sonst war das Faszinierende an Social Media, dass sich eben in solchen Situationen die Leute selber irgendwie Ausdrucksformen erarbeitet haben. Und dadurch, dass Facebook jetzt dieses Tool zur Verfügung stellt und sagt, hier, ihr könnt mit einem Knopfdruck das Overlay der französischen Fahne über euer Profilbild drüberlegen, geht ganz viel von dieser Individualität verloren. Und es ist quasi vorgegeben, wie man damit umgeht. Da verstehe ich zumindest die Kritik an Facebook, aber andererseits, also, oder nein, ich finde, man könnte Facebook auch kritisieren. Ich persönlich würde es, glaube ich, nicht mal machen. Ich glaube, das ist ja da nicht irgendwie aus Bösartigkeit oder bösen Willen entstanden, sondern sie wollten halt Leuten einfach eine Möglichkeit geben, unkompliziert Anteilnahme auszudrücken.
Sagt Simon Hurz über die Terroranschläge von Paris und über die Welle, die das ausgelöst hat in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank, Simon.
Sehr gerne.
Ihr hört Was mit Medien? Das Medienmagazin.
Wir schauen heute aus verschiedenen Perspektiven auf die Terroranschläge von Paris und das, was das in den Medien eigentlich ausgelöst hat, wie wir Medien damit auch umgegangen sind. Und eine Facette, die wir jetzt noch beleuchten wollen, ist eigentlich die Frage von Ethik, Sorgfalt und auch von Sprache und die Auswirkungen, die das haben kann. Darüber sprechen wir mit Martin Oversoll, der ist gestern aus Paris zurückgekehrt. Eigentlich ist er DPA-Landesbüroleiter in Nordrhein-Westfalen, war aber auch seit Samstag in Paris, um die Kollegen dort der Nachrichtenagentur vor Ort zu unterstützen. Und Daniel hat ihn heute Nachmittag in Düsseldorf getroffen und ihn gefragt, warum er meint, dass Ethik und Sorgfalt bei einigen Medien teilweise in der vergangenen Woche doch auf der Strecke geblieben sind.
Ja, zumindest hin und wieder. Wir haben auch für die DPA die sozialen Medien im Blick. Wir schauen natürlich auch, welche Artikel erscheinen in den französischen und deutschen Medien. Und ab und an hatte man dann durchaus das Gefühl, Mensch, das hätte man vielleicht besser prüfen können, auch bei denen, die es veröffentlicht haben. Wir haben dann das eine oder andere geprüft. Das dauerte dann natürlich bei uns ein bisschen länger, bis wir es veröffentlichen konnten. Aber wir haben eben auch nicht alles veröffentlicht, weil sich das eine oder andere schlicht als falsch herausgestellt hat.
Was habt ihr zum Beispiel nicht veröffentlicht?
Wir sind nicht eingestiegen, zum Beispiel, obwohl die Geschichte fertig war, bei einem Porträt eines Mannes, der eine hängende Frau in Bataclan gerettet haben soll. Der Mann hieß Sébastien, zumindest wurde das in einer französischen Zeitung so kolportiert. Er gab da ein Interview, er hat minutiös geschildert, wie er diese Frau gerettet hatte. Vielleicht kennst du das Interview, das wird eigentlich überall gespielt, diese Rettungsszene vom Musikclub. Er hat danach erzählt, wie er, als die Wege zu dieser schwangeren Frau haben sich dann getrennt, wie er im Musikclub selber nochmal Geisel genommen wurde, wie er verhandeln musste und dann, als das Rettungskommando eingedrungen ist, fliehen konnte. Die einzige Quelle war er selber. Die einzige Quelle der deutschen Medien auch war das Interview in der französischen Zeitung. Natürlich kann das alles so sein. Es muss aber nicht sein, es gibt nur eine einzige Quelle und auf dem Video ist nicht klar zu erkennen, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Es könnte auch eine Frau sein mit Rock oder ein Mann mit einem Hemd, das er um die Hose gebunden hat. Es ist nicht klar zu erkennen, wir haben das fertige Stück abgelegt. Fällt dann schwer, das Stück war gut, aber wir wollten in keiner Weise da in Gefahr eingehen als dpa.
Generell, nimm uns doch mal gerne mit so ein bisschen in so Debatten, die ihr geführt habt, wenn es um die Wortwahl oder um die Auswahl von Bildern ging. Wo habt ihr euch besonders viel Gedanken gemacht?
Die Bilder haben nicht wir ausgewählt, sondern Berlin. Insofern war es bei uns vor allem eine Auswahl von Themen, in die wir einsteigen oder nicht. Eine Auswahl von Worten. Wir waren zum Beispiel vorsichtig beim Wort Terroristen. Gerade im Fall von Saint-Denis. Ist natürlich klar, die benutzen Kalaschnikows, die sprengen sich in die Luft. Ist ein bisschen schwierig zu glauben, dass es keine Terroristen sind, aber Terroristen wären es eben wirklich nur in dem Fall. Sie hätten etwas zu tun mit der Pariser Anschlagsserie. Das war aber länger nicht geklärt. Insofern haben wir in den ersten Artikeln immer von mutmaßlichen Terroristen geschrieben, sind dann aber umgestiegen, nachdem die Staatsanwaltschaft und ich glaube auch Hollande selber bestätigt hatten, das eine hat mit dem anderen zu tun. Eine zweite Geschichte, die mir einfällt, wir haben sehr viel geschrieben über Abaoud, der nun erschossen worden ist, wie sich herausstellt. Überall wurde er der Drahtzieher genannt, wir haben aber nur ganz wenige Quellen gefunden, in denen es heißt, er sei womöglich der Drahtzieher. Er war der meistgesuchte Islamist Belgiens. Also es liegt irgendwie auf der Hand, dass er auch was damit zu tun haben könnte, denn er kannte auch die Attentäter. Aber dass er der Drahtzieher ist, dafür gab es keine offiziellen Quellen. Insofern sind wir da sehr vorsichtig mit der Formulierung gewesen und haben auch weitgehend Abstand davon gehalten. Wir haben es so formuliert, er könnte eventuell der Drahtzieher sein. Also wir sind da schon sehr vorsichtig gewesen, aber natürlich muss man den Mann porträtieren, weil er natürlich auch als meistgesuchter Islamist Belgiens in irgendeiner Weise im ganzen Netzwerk eine Rolle spielt.
Das war ja dann auch interessant, als es dann auf einmal, ich glaube so Richtung Sonntagnachmittag, darum ging um die drei Geschwister. Wo man ja eigentlich gar nicht genau wusste, okay, jetzt wird nach einem der Geschwister vermutlich gesucht, weil er vermutlich noch am Leben war. Einer ist ja gefangen genommen worden und einer wusste man schon, dass er tot war. Dann war ja auch die Frage, die stand ja erstmal so, hatte ich den Eindruck, als ich durch verschiedene Meldungen durchgescrollt bin, direkt unter Generalverdacht, da muss man ja richtig aufpassen.
Ja, das ist tatsächlich der Fall. Dieser eine Bruder, Mohammed, war mehrere Stunden lang einer der Attentäter oder war zumindest Teil des Netzwerks und wurde dann, glaube ich, auch immer mutmaßlicher Terrorist genannt. Er war dann auch nicht nur in Gewahrsam oder zum Verhör, sondern er war bei vielen auch schon festgenommen. Letzten Endes stellte sich heraus, er hatte für den Abend ein Alibi. Er kann es also nicht direkt gewesen sein, ob er nun in dem Netzwerk Teil war oder nicht, das ist nicht geklärt. Ich glaube aber, er ist da raus und deshalb hat man ihn in vielen Berichten, gerade in französischen Medien, relativ unschuldig unter Verdacht gestellt.
Wenn du jetzt mal diese Nachrichtenlage mit anderen Nachrichtenlagen vergleichst, die du so erlebt hast, fallen die Unterschiede auf? Was war in diesem Fall besonders?
Besonders war, glaube ich, der Eindruck, der immer mitgespielt hat. Also ich war 5 Tage in Paris, natürlich geht man abends nochmal durch die Straßen, natürlich kommt man auch an den Orten vorbei, an denen es passiert ist. Natürlich wird man auch getragen von den Emotionen da. Wer am Platz der Republik selbst abends um Mitternacht noch steht und sieht, wie die Franzosen debattiert haben, klug, gelassen, aber auch sehr zuhörend, sehr sachlich, der ist schon sehr verbunden mit diesen Menschen. Das dann aus einer Berichterstattung herauszulassen, fällt nicht einfach, aber es gelingt.
Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz auf die Rolle der sozialen Netzwerke nochmal schauen. Gerade die Echtzeitberichterstattung, die ja auch darüber stattgefunden hat. Es gab viele Periscope-Video-Streams. Es haben über Facebook haben wirklich ja, Geiseln Status-Updates raus aus dem Bataclan-Theater veröffentlicht. Das bringt natürlich eine ganz andere Dynamik drin mit ins Thema. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, im Netz waren auch überall wirklich sehr schlimme Bilder zu sehen, die teilweise von den meisten Medien nicht gezeigt worden sind. Einige Medien haben gewisse Bilder gezeigt und rechtfertigen das vielleicht damit, dass es im Netz auch ja schon sowieso zu sehen ist. Setzt das Netz so ein bisschen journalistische Standards unter Druck?
Der Druck ist sicherlich da, der Druck auf die Medien. Man muss diesen Druck in einer gewissen Weise aber aushalten, weil es unsere, ich sehe es nach wie vor als unsere Pflicht an, einen guten Journalismus anzubieten. Das ist auch stets im Sinne der Agentur. Wir müssen schlichtweg wissen, ich glaube, Udo Stiel hat das mal erwähnt, wir können nicht schneller berichten, als wir recherchieren können. Und wir recherchieren alles. Also wir kriegen über Twitter oder über Facebook vielleicht einen Hinweis auf etwas, auf einen Amoklauf, auf einen schweren Unfall, auf einen Brand. Aber wir suchen dann die Quellen dafür. Wir brauchen es quasi hart als Information und wir folgen nicht auf Gerüchte und nicht auf Geschwätz. Wir folgen auch nicht auf Bilder aus Periscope. Die sind vielleicht in irgendeiner Weise mal dramatisch, aber auch sie verletzen für uns alle Standards, die man brauchen kann. Wir wissen nicht, wer ist der Kameramann, wir kennen nicht den Ort und wir müssen uns schon fragen, was bringt es mir, wenn ich auf Periscope einem Kameramann folgen kann, der eine Schießerei verfolgt, 5 Minuten lang, ohne dass in irgendeiner Weise Informationen damit verbunden sind. Also wir werden sicherlich unter Zeitdruck gestellt, das ist auch gut so, weil wir dadurch schneller werden bei der Suche nach Quellen, aber wir brauchen diese Quellen und ohne diese Quellen, mindestens eine, am besten immer noch zwei, steigen wir nicht in eine Berichterstattung ein.
Was ist denn eigentlich eine Quelle? Wann ist eine Quelle eine gute Quelle, akzeptable Quelle?
Eine Quelle ist eine gute Quelle, wenn sie zum einen offizieller Natur ist. Der Staatsanwalt ist eine gute Quelle, eine Pressestelle der Regierung mag eine gute Quelle sein. Augenzeugen sind auch eine gute Quelle, wenn wir die Angaben dieser Augenzeugen in irgendeiner Weise verifizieren können. Es einen zweiten Augenzeugen gibt, wenn es vielleicht auch Bilder von den Ereignissen dieses Augenzeugen gibt. Quellen sind mannigfaltig. Quellen sind der Natur, dass ich sicher sein kann, dass das, was ich auch berichte, tatsächlich passiert ist.
Sagt Martin Oversohl von der Deutschen Presseagentur. Und das ganze Interview, das hört ihr im Podcast, denn wir haben natürlich jetzt hier in der Live-Sendung immer nur begrenzte Zeit, ne, Herr Pähler?
Das ist wohl so. Wir haben noch genau 5 Minuten. Und die Frage, die ich mir natürlich stelle, wie kommen wir aus dieser Sendung raus? Okay, warten wir einfach, bis die 5 Minuten rum sind. Wie kommen wir danach eigentlich wieder zurück in den Alltag, in das normale Leben?
In die Normalität. Und Gianni Costa von der Rheinischen Post, du bist weiter noch bei uns zu Gast. Wie ist das jetzt für dich? Zum Beispiel, wenn der nächste Bundesliga-Spieltag ansteht, mit welchen Gefühlen gehst du daran?
Als ob es ein ganz normaler Bundesliga-Spieltag ist, weil ich glaube, natürlich hat man es im Hinterkopf. Es wäre jetzt verlogen zu sagen, ich hätte die letzte Woche, könnte ich einfach so streichen. Andererseits, ich will mir mein Leben nicht von Menschen aus der Hand nehmen lassen, die andere Werte vertreten als ich selbst. Ich möchte gerne, dass wir weiter das Leben leben können, was wir uns vorgenommen haben hier in Deutschland, in Westeuropa. Und deswegen ist es keine Frage. Es wird wieder Fußball gespielt und auch ich werde wieder darüber berichten.
Was glaubst du, auch wenn wir zum Beispiel die ganzen Profilbilder noch anschauen, die ja dann auch noch in den französischen Farben sind und so weiter, das wird uns jetzt ja noch einige Zeit begleiten. Es wird immer noch neue Nachrichtenentwicklungen geben. Gibt es noch einen Weg, wie kann der Weg in den Alltag am besten zurück funktionieren?
Für mich ist Trauer und Betroffenheit keine Frage des Wettbewerbs. Jeder, der in irgendeiner Weise sich individuell da äußern möchte, soll es tun und muss da seinen eigenen Weg für finden. Ich glaube nämlich nicht, dass es die großen Meister gibt, die mit dem Zeigefinger einem den Weg weisen können, sondern jeder muss da für sich eine Möglichkeit finden, ob er sich halt zum Beispiel in einer Menschenmasse wie einem Stadion aufhalten möchte oder nicht. Ich glaube aber, dass wir ja wieder zur Normalität zurückkommen werden.
Was glaubst du denn, welche Rolle dabei tatsächlich auch die mediale Berichterstattung hat?
Ja, wichtig ist, glaube ich, dass wir alle auf dem Boden bleiben und uns jetzt nicht gegenseitig versuchen hochzuschaukeln von der einen Panik zur anderen Panik, sondern dass wir, wie es ja auch schon mehrfach in dieser Sendung Gott sei Dank zur Sprache kam, uns auf die Sachlichkeit besinnen, dass wir uns auf das besinnen, was wir wirklich sehen, was wir wirklich erleben. Das reicht ja schon sehr oft aus, um in ordentliche Sphären hochzusteigen.
Johnny Koster, herzlichen Dank für deinen Besuch hier heute Abend, dass du uns von deiner bewegten Woche berichtet hast hier in einer Stunde was mit Medien. Ihr könnt ihm auch auf Twitter folgen. twitter.com/Johnny Koster, das ist der Name, haben wir aber auch verlinkt auf die radiowissen.de. Da findet ihr dann auch gleich natürlich noch den Podcast zum Nachhören. Herr Pähler.
Daniel.
Das war sie, die Sendung für heute. Wir hören uns dann am nächsten Donnerstag wieder, wenn ihr mögt, um 20 Uhr.
Und bis dahin wünschen wir euch noch eine
Mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.